Willkommen aus Berlin, willkommen zur neuesten Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD mit Detlef Frier am Mikrofon. Und zwei großen Themen, die uns alle in Deutschland in dieser Woche bewegt haben. Der Deutsche Bundestag hat übers Geld debattiert und übers Geld abgestimmt. Zum einen über den neuen Bundeshaushalt, zum anderen über das Bürgergeld. Höchst umstritten und dann doch noch durch den Vermittlungsausschuss und schlussendlich auch durch den Bundesrat gekommen. Über beides, über den Haushalt und das Bürgergeld, reden wir heute mit dem stellvertretenden Bundessprecher der AfD, mit Stefan Brandner. Mit dem haushaltspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, mit Peter Böhringer. Und wir reden darüber mit dem AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Bei dem ist jetzt im Bundestag unser Reporter Tobias Weber.
Tino Chrupalla, eine ereignisreiche Woche hier im Bundestag liegt hinter uns. Zum einen ist der Bundeshaushalt 2023 auf den Weg gebracht worden. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist nun absolut der neue Schuldenmajor. Wir denken da nur noch an Hans Eichel vor einigen Jahrzehnten. Was ärgert Sie denn, Tino Chrupalla, am meisten an diesem Haushalt?
Ja, am Ende muss man sagen, dass immer noch so getan wird, als wenn wir keine neuen Schulden aufnehmen würden. Man spricht ja immer noch von der schwarzen Null, aber man hat natürlich Schattenhaushalte gebildet. Sondervermögen heißen ja jetzt neue Schulden. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, die am Haushalt vorbei gemacht werden. Also die sind nicht Bestandteil des Haushalts, das ist des Haushaltsplans. Und genau das kritisieren wir ja auch, dass die eben nicht haushalterisch abgebildet sind. Weil wir sagen immer, so einen ordentlichen Haushalt, wie im privaten, wie im wirtschaftlichen, gehört Einnahme, Ausgabe gegenüberstellen. Und wir geben fast das Doppelte aus als das, was wir einnehmen.
Sie haben gerade die Schattenhaushalte angesprochen. Da wurde zum Beispiel bei der Verteidigung ja über Monate hinweg immer wieder gesagt, es muss mehr Geld in die Truppe rein, darum der Schattenhaushalt von 100 Milliarden. Im regulären Haushalt kriegt die Bundeswehr allerdings 500 Millionen Euro weniger und von dem Geld aus dem Schattenhaushalt ist noch nicht einzeln abgerufen worden.
Genau das meinen wir. Also hier muss es im Prinzip, es muss im Haushalt abgebildet sein. Genauso diese 100 Milliarden Sondervermögen, ne, Schulden, die für die Bundeswehr veranschlagt wurden, gehören in den Haushalt. Und dann muss man natürlich überlegen, für was gibt man auch dieses Geld aus, wenn man mal einfach schaut, für was es einfach auch geplant ist, teilweise für Rüstungsgüter, die in Amerika gekauft werden. Also hier bleibt auch für die deutsche Industrie nichts mehr übrig. Das kritisieren wir genauso. Die Bundeswehr muss ordnungsgemäß und ordentlich ausgestattet werden, ertüchtigt werden, dass natürlich auch die Soldaten dort sich sicher fühlen können und auch eine Unterstützung haben. Aber wie gesagt, es sind immer heiße Worte, viel Worte. Am Ende bleibt nichts übrig.
Das muss man vielleicht nochmal parlamentarisch erklären. Haben denn Sie als Fraktionschef von der AfD eine Möglichkeit, in so ein Sondervermögen, in so einen Schattenhaushalt reinzugucken, was mit dem Geld gemacht wird, oder erfährt man das nur auf Kreuz und Quer Nachfrage oder gar nicht?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wir genau in diesen Ausschuss dieser 100 Milliarden nicht hineingewählt wurden, als diejenigen, die diesen überwachen sollten und auch sehen, für was das Geld ausgegeben wird. Also wir als AfD haben diesen Sitz nicht bekommen, wir wurden nicht hineingewählt und damit sind wir im Prinzip auch von den Informationen ausgeschlossen. Ein absolut parlamentarischer Skandal, dem wir natürlich auch juristisch nachgehen werden und wir hoffen, dass sich hier auch eine Änderung dann ergibt.
Bei all den Sondervermögen und Schattenhaushalten, über die wir gerade gesprochen haben, da haben die Rentner und die Studenten offenbar überhaupt nichts davon. Die hat man schlicht und ergreifend vergessen. Für sie muss das doch sozialpolitisch ein völliger Offenbarungseid sein.
Ja, das ist eben aber auch das Problem, wenn man mit der Gießkanne Geld ausschüttet. Man weiß nicht wie, man weiß nicht wo, man weiß nicht wann man das macht. Also die Rentner sollen ja 300 Euro bekommen, Energiepauschale, die Studenten 200 Euro. Keiner weiß genau wann, wie es ausgezahlt wird, wie es erwähnt wurde. Also das ist einfach an der Problemlage vorbei. Wir haben ja ganz klar gesagt, als Lösung, senkt die Mehrwertsteuern auf Heizung, auf Öl, auf Gas, auch auf die Grundnahrungsmittel. Ja, die kann man in diesen Krisenzeiten aussetzen, dann kommt das Geld sofort bei den Leuten an, als dass man mit der Gießkanne gießt und Geld verteilt, was man noch nicht mal hat, ja, was, weil es wieder neue Schulden sind. Das, wie gesagt, wäre eine schnelle Lösung, aber leider werden diese Maßnahmen, die wir fordern, eben nicht umgesetzt.
Weiteres Top-Thema dieser Woche im Deutschen Bundestag, natürlich das Bürgergeld. Das kommt nun zum 1. Januar. Ist das aus Ihrer Sicht ein Hartz-IV-Light oder wie muss man dieses Bürgergeld verstehen? Weil ich sehe da keinen Unterschied zwischen Hartz-IV und Bürgergeld.
Ja, ich würde, das ist der Einstieg in das bedingungslose Grundeinkommen. So würde ich es bezeichnen. Die CDU macht mittlerweile freudestrahlend mit. Sie hat zwar ein bisschen was an den Sanktionsmöglichkeiten herumgeschraubt, aber ich bin trotzdem erschüttert, dass die CDU nach allem Anschein das jetzt auch durch den Bundesrat durchwinken wird. Und damit haben wir dieses sogenannte bedingungslose Grundeinkommen. Was wir kritisieren, dass der Unterschied zwischen denjenigen, die einzahlen und die arbeiten gehen, die sozusagen in dieses System hineinzahlen, dass dieser kaum noch gegeben ist, dass Geringverdiener nur unwesentlich mehr, wenn überhaupt, vielleicht sogar gar nichts mehr, also genau Berechnung wird es jetzt die nächsten Tage auch geben. Also es lohnt sich nicht mehr im geringfügig beschäftigten Bereich überhaupt zu arbeiten. Man kann zu Hause bleiben und bekommt das gleiche Geld.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt wird bei diesem Bürgergeld ja überhaupt gar nicht berücksichtigt. Das ist zum Beispiel das Fordern und Fördern. Gerade das Handwerk, und da wissen Sie als Erste, wovon man spricht, gerade Handwerk und Handel suchen händeringend Personal. Aber mit dem Bürgergeld wird das doch garantiert jetzt nicht gefunden werden, wenn es das Fordern und Fördern in der Form gar nicht mehr gibt.
Das ist genau der Punkt, den hatte ich auch gestern in meiner Rede kritisiert, dass auch, man muss sich einfach vorstellen, und da sind wir ja auch wieder diejenigen, die an die Ursache herangehen wollen und müssen, dass wir sagen, gerade in der Alterskohorte der 20- bis 34-Jährigen sind über 2,2 Millionen Menschen ohne Berufs- und Studienabschluss. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Also hier, die Ursache ist die Bildung, die hier in diesem Land einfach schiefläuft, die heruntergewirtschaftet wurde. Wir haben genug eigene junge deutsche Menschen. Und leider sind die wenigsten davon dementsprechend ausgebildet, qualifiziert, diese Berufe anzunehmen, die wir im Handwerk haben, die wir genauso gut natürlich in der Industrie haben. Und das ist eigentlich der Skandal. Und man denkt, man kann es mit Zuwanderung lösen. Nur noch mal eine Zahl vielleicht, damit man auch weiß, was aktuell im Hartz-IV-System sich so rumtummelt, was wir bezahlen. Das sind über 45% Ausländer, die hier Hartz IV beziehen, die dann auch Bürgergeld beziehen. Also fast die Hälfte der Bezieher, das sind knapp 2 Millionen, sind nicht mehr deutsche Staatsbürger. Also wir hauen das Geld mit vollen Händen hinaus und es bleibt nichts für die eigene Bevölkerung.
Deutliche Worte von Tino Chrupalla, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Sie hören 7 Tage Deutschland. Sie sind beim Podcast der AfD aus Berlin. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag. Jeder sogenannte Einzelplan, ein Tagesordnungspunkt. Von Landwirtschaft bis Kanzleramt. Dutzende Reden aller Fraktionen, von denen es nur ein sehr kleiner Teil in die Mainstream-Medien schafft. Aber einer hat sich das fast alles angeschaut im Plenarsaal des Reichstages. Und das ist der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Peter Böhringer, den ich ganz herzlich bei uns begrüße. Schönen guten Tag, Herr Böhringer.
Guten Tag, Herr Frehl.
Herr Böhringer, Sie haben den Blick aufs Ganze. Ist es zu früh, kurz vor Ende der Beratungen, jetzt schon ein Fazit zu ziehen?
Ach, zu früh nicht. Es läuft ja seit Monaten. Es gibt auch im Fazit nicht so viel Überraschendes. Das Fazit von diesmal 2023 und auch das der letzten Jahre ist eigentlich, dass überall und für alles immer noch Geld da ist, auch in diesen Zeiten, nur nicht für werktätige, leistungsbereite Deutsche.
Besonders viel öffentliches Gezerre gab es ja um das Bürgergeld hin und her, ein kleines Scheingefecht zwischen der Ampel und der CDU. Nun sind sich offensichtlich alle einig, das Bürgergeld kommt und der Bürger fragt sich, was genau ändert sich denn jetzt bei Hartz IV?
Ab heute, Freitag, ist das Bürgergeld nun tatsächlich im Bundestag durchgegangen. Es heißt so, das war der SPD am wichtigsten. Es sind zwar kleine kosmetische Veränderungen noch erreicht worden im Vermittlungsausschuss, aber am Ende sind die schlimmsten Sachen drin. Es ist ein gesellschaftsveränderndes Projekt, das leistungsfeindlich ist. Leistungsbereite Menschen, vor allem in niedrigen Lohngruppen, werden hier desinzentiviert, überhaupt noch zu arbeiten, weil der Abstand ihres möglichen Bürgergeldes und ihres Nettoeinkommens einfach zu gering ist, speziell wenn man die Heizkostenpauschale, die ja mit dabei ist im Bürgergeld, und auch das Wohngeld mit einbezieht. Das ist also schon Wahnsinn. Es wurde nicht repariert, gestern Abend im Vermittlungsausschuss und jetzt an diesem Freitag, denn die Sanktionsforderungen, die ja im Raum stehen, die wirklich da sein müssen, sind nicht erfüllt worden. Weiterhin gibt es eigentlich keine echten Strafen, wenn sich jemand einfach in die Hängematte legt. Und auch das sogenannte Schonvermögen, das dann angegriffen werden müsste, wenn man Bürgergeld bezieht, ist immer noch da. Es ist immer noch hoch. Man kann immer noch eine Villa oder auch eine große Wohnung behalten und bekommt trotzdem Bürgergeld. Das ist sozial auf jeden Fall ungerecht.
Wir haben ja, Herr Böhringer, in den vergangenen Podcasts schon häufiger über das Geld gesprochen, das die Ampel teils mit beiden Händen aus dem Fenster wirft. Unvorstellbar hohe Beträge, hunderte Milliarden Euro, das meiste auf Pump finanziert, geborgt von den folgenden Generationen. Nun steigen ja überall auf der Welt die Zinsen wieder. Das ist zwar schön für Sparer, aber ganz schön dumm für den Staat. Belasten die Zinszahlungen die Bilanz dann jetzt noch zusätzlich?
Ja, natürlich, in der Tat. Die absolute Zahl für 2023 sind sage und schreibe 42 Milliarden Euro. Und wir sind ja noch nicht auf historisch hohem Zinsniveau, noch lange nicht. Wir sind jetzt noch nicht mal in der wirklichen Normalisierung. Es ist das, was wir seit Jahren voraussagen. Ich habe das Finanzminister Scholz 2018 zum ersten Mal gesagt. Nutzen Sie diese historisch niedrige Zinsniveau, legen Sie Neuverschuldung des Bundes in Nullzinsanleihen an. Sie zahlen keine Zinsen auf 30 Jahre, wenn es sein muss. Und das hat er nicht gemacht. Er hat sogar inflationsindexierte Anleihen gezeichnet, die jetzt richtig teuer sind. Also man hätte auf die AfD hören können, hätte wirklich hunderte Milliarden Euro auf Sicht sparen können und ist leider nicht geschehen. Und nun haben wir das erste Jahr mit noch homöopathischer Zinserhöhung, muss man sagen. 1-2%, das ist immer noch überschaubar. Und das führt bereits jetzt zu einem Zehntel des Haushalts, der jetzt für Zinszahlungen draufgeht und damit ja eigentlich völlig unproduktiv ist. Also das ist ein Desaster mit Ansage.
Herr Böhringer, abschließend. Geld ist ja immer ein ernstes Thema. Immer Geld, das der Bürger ja irgendwie aufbringen muss und der Staat gibt's aus. Aber hat so eine Haushaltswoche im Bundestag auch so etwas wie bemerkenswerte Schlaglichter, so Dinge, die tatsächlich in Erinnerung bleiben an so einer Haushaltswoche?
Ja, wie viele Stunden haben wir? Das sind ganz viele Anekdoten, die ich Ihnen da erzählen könnte. Negativ ist auf jeden Fall, was mich sogar selbst überrascht hat, wie teuer die Uniper-Rettung und die Gasrettung jetzt schon wird. Wir wussten zwar, dass es, wenn wir kein Pipeline-Gas mehr bekommen und LNG-Gas beziehen müssen, unglaublich hohe Summen fällig werden. Aber das ist jetzt schon im 23er-Haushalt wahrscheinlich an die 100 Milliarden werden. 50 jetzt bereits für die Uniper-Rettung draufgehen, das ist ein Teil dieser ganzen Rechnung. Das ist schon gewaltig und wir können uns daran gewöhnen. Das wird jetzt Dauerzustand, wenn nicht ursächlich der Gasmangel abgestellt wird. Dann innerhalb dieses Komplexes haben wir aufgedeckt, gibt es Zockergeschäfte, die das Bundeswirtschaftsministerium um Herrn Habeck machen mit Gas. Es wird zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt, nämlich jetzt, da der Gaspreis mal kurzfristig witterungsbedingt tief ist, auf Termin Gas verkauft über die Terminmärkte an internationale Zockerfirmen. Damit das ist das in Deutschland gespeicherte physische Gas, das wir super teuer mit Steuergeldern eingekauft haben, wird jetzt auf Terminmarkt ausgespeichert. Riesiger Milliarden Verlust damit realisiert, ohne jede Not. Es gibt keinen Grund. Wir hätten dieses Gas behalten können, bis es eben wirklich kalt wird, bis man es braucht, im Januar, Februar, März. Stattdessen wird es jetzt vorausverkauft und der Steuerzahler wird richtig bluten und es ist nicht sicher, ob dieses Gas wirklich bei deutschen Stadtwerken und damit bei den deutschen Verbrauchern ankommt. Ja, das ist wirklich skandalös und geht auch in viele Milliarden der Schaden hier. Ja, was kann ich noch erzählen? Was auch noch kaum einer weiß, ist die neue Moorstrategie der Umweltministerin. Das muss man sich vorstellen. Also man will Moore, die ja eigentlich riesige landwirtschaftliche Nutzflächen heute sind, früher Moore waren, vor Jahrhunderten, und die unsere Vorfahren der Natur abgerungen haben. Sumpflandschaften, die man naturiert hat, will man jetzt wieder unter Wasser setzen. Nur mit absurden Begründungen, wir müssen ein paar Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen dadurch. Wir haben mal ausgerechnet, das wären ein paar Stunden des chinesischen CO2-Emissionen, die hier eingespart wird. Und auf Kosten riesiger Flächenverluste, landwirtschaftliche Nutzflächen, wir reden von Größenordnungen von ganzen Bundesländern hier, die Frau Lemke wieder unter Wasser setzen will. Das ist irre. Also das weiß noch kaum einer. Und dann gibt es so Dinge, die wir in aller Welt finanzieren. Da könnte ich Ihnen Hunderte aufzählen. Finanzsystemreformen in Marokko. Wir finanzieren mit deutschem Steuergeld die urbane Mobilität in Peru. All das ist im Haushalt 23 drin. Und mein persönlicher Favorite, vielleicht darf ich damit enden, wir haben im Haushalt 23 Positionen drin, mehrere Millionen, für ein Institut für elektrifizierte Luftfahrtantriebe. Elektrisches Fliegen, eine Initiative Hybrid elektrisches Fliegen wird mit mehreren Millionen finanziert. Das muss man sich vorstellen, es ist physikalisch unmöglich. Es wird nicht fliegen im wahren Wortsinne, niemals wird hier irgendetwas fliegen. Und doch werden mehrere Millionen reingesteckt. Das ist alles unter diesem absurden Label, irgendwie erneuerbare Energien, alternative Mobilität. Es ist eine Vollabschreibung mit Ansage und das alles mit der faulen Ausrede, man will neue Industrien in irgendwie ehemalige Kohlereviere bringen. Man sollte lieber die alten Kohlereviere laufen lassen. Kohle ist ja wieder weltmarktfähig, sogar deutsche Kohle wäre wieder weltmarktfähig. Stattdessen macht man irgendwelche Wolkenkuckucksheim-Projekte auf deutsche Steuerkosten.
Und das steht drin im Haushalt, den der Bundestag in dieser Woche diskutiert hat. Und das bekommt Deutschland, wenn es sich eine Regierung wie die Ampel mit den Grünen drin wählt. Habeck verzockt unser Gas, dafür kriegen wir bald nasse Füße, weil die Moore geflutet werden. Und über allem soll dann elektrisches Fliegen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Herzlichen Dank für diese Einblicke, die uns nicht sehr froh machen, aber sehr, sehr nachdenklich. Das war der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Das war bei uns im Podcast Peter Böhringer. Dankeschön dafür.
Alles Gute.
Es geht im Deutschen Bundestag, wir haben es schon gehört, hier in 7 Tage Deutschland mal wieder um viel Geld. Haushalt und Bürgergeld, das sind die großen Themen in dieser Woche. Ums Letztere, ums Bürgergeld, gab es ja so ein paar kleine Reibereien zwischen der Ampelregierung und der Union. Jetzt, nachdem das Bürgergeld vom Vermittlungsausschuss abgenickt ist, feiern sich plötzlich alle Seiten als Sieger. Stefan Brandner, stellvertretender Bundessprecher, ist bei uns. Schönen guten Tag, Herr Brandner.
Herr Frier, ich grüße Sie mal wieder als ja fast Stammgast in Ihrer Sendung. Ne? Immer wieder gerne.
Uns freut das ganz genauso, dass Sie Zeit für uns haben, gerade auch wenn es im Deutschen Bundestag wie in dieser Haushaltswoche wirklich hoch hergeht. Also dafür Hut ab und Respekt, dass Sie sich da mal schnell aus dem Plenarsaal schleichen, um für 7 Tage Deutschland Zeit zu haben. Herr Brandner, sehen Sie das denn auch so, dass jetzt alle Seiten, die da gestritten haben im Vermittlungsausschuss um das Bürgergeld, dass die jetzt gewonnen haben, sind wirklich alle Sieger?
Naja, politisch Sieger ist halt die hellbraune Ampelkoalition und die CDU auch. Aber verloren hat die Demokratie. Ich war ja am Mittwoch im Vermittlungsausschuss. Wir entsenden als AfD-Fraktion 2 Vertreter in diesen Ausschuss, der 32 Mitglieder hat, 16 Bundesländer und 16 aus dem Bundestag. Und der Ausschuss konstituierte sich am Mittwoch erst. Also den gab es vorher also gar nicht. Und nach der Konstituierung wurde das komplette fertige ausgemauschelte Paket zwischen Ampel und CDU vorgelegt. Das heißt, die haben den Vermittlungsausschuss umgangen, also respektvollen Umgang mit quasi Verfassungsorganen. Artikel 77 Grundgesetz stelle ich mir anders vor. Also verloren hat die Demokratie, gewonnen hat möglicherweise politisch die CDU so ein bisschen. Man weiß ja nicht, was in den Hinterzimmern da ausgekaspert wurde. Ich vermute mal, der ein oder andere Behördenpräsident wird demnächst von der CDU sein. Irgendwie sowas kommt da raus. Und die SPD, und das war ja eigentlich eine SPD-Idee, die gehen halt raus und sagen, guck mal, wir haben das umgesetzt, was wir versprochen haben. Aber unterm Strich Gewinner sehe ich objektiv gesehen eigentlich keine.
Das ist ja hochinteressant, mit Ihnen mal diesen Einblick zu bekommen in den Vermittlungsausschuss, Stefan Brandner. Wie muss man sich das vorstellen, auch vom zeitlichen Ablauf her, wenn Sie sagen, das war ohnehin schon mehr oder weniger alles fertig und wurde im Ausschuss bloß abgenickt? War das eine Sache von ein paar Minuten oder wurde da, um den Schein zu wahren, doch noch so ein bisschen Schein diskutiert?
Ja, also es hat 1,5 Stunden gedauert. Am Anfang war halt das übliche Guten Tag sagen, dann das Eröffnen, dann werden Präsidenten, dann wird der Vorsitzende gewählt oder die Vorsitzenden. Es gibt 2. Ich habe übrigens kandidiert. Wir haben mit Götz Frömming gesagt, komm, wir schlagen auch mal einen vor. Und ich hatte dann tatsächlich 2 Stimmen bei 30 Gegenstimmen. Das war jetzt wenig überraschend. Aber um den Schein zu wahren, waren es 1,5, 3/4 Stunde. Es gab immer ein paar Häppchen und ein bisschen Kartoffelsalat mit Frikadellen. Aber in der Sache selber ist da nichts passiert. Also das fertige Vermittlungsergebnis lag, das muss man sich vorstellen, bevor der Ausschuss überhaupt zusammengetreten ist, bevor der sich überhaupt sozusagen gegründet hat, lag es schon vor. Dann hat noch jeder so seine Standardformulierungen da abgegeben, wofür er steht und wofür nicht. Bodo Ramelow aus Thüringen war auch dabei, der hat sich blamiert mit einem völlig, also hat kein Mensch verstanden, was er eigentlich wollte. Der hat so einen Änderungsantrag vorgelegt, der wurde dann auch abgebügelt und dann wurde bei wenigen Nein-Stimmen das, was die Ampel mit der CDU verhandelt hatte, verabschiedet.
Also das ganze Theater, Stefan Brandner, in den Mainstream-Medien. Mal gucken, ob das dann tatsächlich so durch den Vermittlungsausschuss geht. Und wir sind gespannt, ob das alles so klappt. Das ist genau das. Das ist Theater, das aufgeführt wird, um eine Demokratie vorzugaukeln.
Richtig. Man muss ja heutzutage ganz, ganz vorsichtig sein, was man sagt, damit man nicht ins Visier des Verfassungsschutzes gerät. Und da gerät man ja schon rein, wenn man sich kritisch über Staatsorgane äußert. Mhm. Ich mache es trotzdem mal. Also das, was da am Mittwoch im Vermittlungsausschuss gelaufen ist, war schlechtes Theater, Schmierentheater, das war eine Farce.
Und das, was rausgekommen ist, das Bürgergeld, was ist das jetzt eigentlich? Ist das, wie die SPD verkaufen will, die große soziale Reform? Ist das nur ein neuer Name für Hartz IV oder ist das einfach nur ein neues Loch, in dem viele Milliarden Euro verschwinden, ohne dass den Beziehern des Bürgergeldes oder Hartz IV wirklich was gebracht wird?
Also ich denke mal eine Mischung aus allem. Also zunächst mal ist es Hartz IV, wird es dann als solches nicht mehr geben. Gott sei Dank ist dieser Name Hartz, der ist ja auch historisch belastet. Der eine oder andere Zuhörer kann ja mal googeln, wie der hinterher auch im Bestechungssumpf untergegangen ist. Der Name ist passé. Es heißt jetzt Bürgergeld, wird allerdings zu einem Großteil den Bürgern gar nicht, also den Bürgern gar nicht zugutekommen, weil ungefähr 55-60% der mutmaßlichen Bezieher gar keine Bürger im Sinne von Staatsbürger sind, soll heißen, es profitieren weit über die Hälfte davon Personen, die Ausländer sind, die bei uns sich ja zu Recht oder zu Unrecht auffallen, je nachdem, wie man das sieht. Aber die Bürger, die tatsächlich davon profitieren, ist eine Minderheit aufs Ganze gesehen. Unterm Strich gibt es etwas mehr. Die Regelsätze haben sich erhöht, die Sätze für die Kinder haben sich erhöht. Und was für uns also nicht nachvollziehbar war, dass also zu den Nettoleistungen, Ehepaar bekommt etwa 900 Euro im Monat netto, die Kinder, ein Kind zählt je nach Alter ungefähr, sag ich mal, 350, 400 Euro netto. Das heißt, wenn sie drei Kinder haben und ein Ehepaar, sind sie ungefähr bei 2.500 Euro netto. Da denkt man sich, Mensch, das ist schon ordentlich. Aber obendrauf kommt nochmal unbegrenzt die Wohnkosten. Also egal, in welcher Größe man eine Wohnung hat, egal, wie hoch die Heizkosten sind, auch das wird noch obendrauf gezahlt. Mhm. Und das erzählen Sie mal den arbeitenden Menschen draußen, dass jemand sozusagen für Lulu, für Lau wohnt und noch 2.500 netto bekommt, ohne was zu tun. Das halten wir für nicht vertretbar.
Konnten sich aber natürlich als Oppositionspartei im Deutschen Bundestag mit ihrer Einstellung da noch nicht durchsetzen. Herr Brandner, wir schauen mal ganz kurz ins europäische Ausland. In Italien gibt es eine neue Regierung, die haben da sowas wie ein Bürgergeld, haben aber angekündigt, das ganz stark eindampfen zu wollen. Wer arbeitslos wird, bekommt nach den Regierungsplänen dort 8 Monate lang Geld. Und wenn er dann ein angemessenes Jobangebot, das ihm gemacht wird, ablehnt, bekommt da gar nichts mehr. Das klingt so ein bisschen drastisch, aber könnte das der richtige Weg sein, um Menschen tatsächlich wieder in Arbeit zu bringen?
Ja, aus meiner Sicht schon. Ich weiß auch nicht, warum man, vielleicht haben wir es auch nicht richtig verstanden, warum man 8 Monate wartet. Meines Erachtens gilt das vom ersten Tag an. Wenn ich ein zumutbares Arbeitsangebot ablehne, dann ja, dann muss ich zumindest mit Kürzungen der Zuwendungen rechnen. Es gibt ja nicht keinen Grundsatz, dass man sagt, wenn man arbeitslos wird, mache ich erstmal ein halbes Jahr nichts und danach gucke ich mal. Sondern, ich meine, es ist ja der Steuerzahler, der das letztendlich bezahlt. Das bezahlt ja nicht die Regierung oder es bezahlt auch nicht die AfD. Das bezahlt der Steuerzahler. Und jeder muss sich klar sein, jeder Euro, der irgendwo ausgegeben wird, muss auch eingezahlt werden. Das heißt, je größer der Kreis der Berechtigten ist, desto mehr kostet das den Staat. Ich bin wirklich, und wir von der AfD sowieso, ganz starke Verfechter eines starken auch Sozialstaates. Das heißt, derjenige, der will, aber nicht kann, der muss maximal unterstützt werden. Und zwar auf einem Niveau, was weit von der Sozialhilfe nach oben entfernt ist. Mhm. Wenn einer nicht arbeiten kann, wenn er teuer versorgt werden muss, wenn er ärztliche Behandlungen über sich ergehen lassen muss, dafür ist der Sozialstaat da. Der Sozialstaat ist nicht für Leute da, die könnten, aber nicht wollen. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem, was die anderen sagen. Die sagen, ja, jeder hat so irgendwie einen Anspruch darauf, durchgefüttert zu werden. Und den gibt's aus meiner Ansicht nicht.
Deutschland hat ja, und da bleiben wir gleich im Thema, Millionen freie Arbeitsplätze. Wir hören es immer wieder. Wir haben aber auch Millionen Arbeitslose, Millionen Bezieher von Leistungen wie Hartz IV oder dann Bürgergeld. Wie könnte man beide nach Ansicht der AfD-Fraktion vernünftig zusammenbringen?
Ja, das ist mir meistens auch ein Rätsel, wie das sein kann. Diese beiden Millionen Zahlen, auf der einen Seite freie Arbeitsplätze, Fachkräftemangel, Stichwort, auf der anderen Seite diejenigen, die nicht arbeiten, gehen, warum auch immer. Und da muss man sehen, also Hartz IV ist eine ganz andere Voraussetzung gewesen als das sogenannte Bürgergeld heute. Bei Hartz IV gab es ja mehr oder weniger Massenarbeitslosigkeit. Also es war das Problem, wie gehe ich mit vielen Arbeitslosen um? Zurzeit haben wir Arbeitskräftemangel. Und da ist aus meiner Sicht, muss alles daran gesetzt werden. Zunächst einmal diejenigen, die in Deutschland, die auch Deutsche sind und die warum auch immer nicht zur Arbeit gehen, die dahin zu bekommen, dass sie zur Arbeit gehen. Und es werden ja nicht nur hochqualifizierte Kräfte gesucht, sondern auch einfachste Arbeiten wie Koffer ausladen aus Flugzeugen oder spülen in einer Gaststätte. Das bedarf ja keiner jahrelangen Ausbildung. Da muss man ansetzen und sagen, wir fordern von euch die Arbeit und wir fördern auch eine Zeit lang, ein paar Wochen, ein paar Monate, die Eingliederung. Aber dass diejenigen, die nichts machen und dafür Geld bekommen, obwohl sie arbeiten könnten, das halten wir für nicht vertretbar.
So würde das die AfD machen, wenn die AfD regieren würde. Ob sie das irgendwann mal tut, meine Damen, meine Herren, das entscheiden Sie mit Ihrem Kreuz. Unsere Pläne, die Pläne der AfD-Bundestagsfraktion, hat Stefan Brandner auf den Tisch gelegt und dafür danken wir ihm sehr. Herzlichen Dank.
Herr Frier, vielen Dank und ja, bis nächste Woche vielleicht. Ne?
Schauen wir mal, sehen. Bis nächste Woche. Auf jeden Fall sind wir nächste Woche wieder da mit einer neuen Ausgabe von 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD und dann auch wieder mit Detlef Frier am Mikrofon. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende für Sie. Tschüss.
7 Tage Deutschland, der Podcast aus Berlin.